Nach der Kristallnacht haben meine Eltern organisiert, dass ich mit dem Kindertransport nach England komme. Am 2. Dezember 1938 ging der erste Kindertransportzug ab. Ich habe Deutschland ein halbes Jahr später verlassen, am 27. Juni 1939, mit dem Kindertransport vom Münchner Hauptbahnhof. Ein Ehepaar aus München, das schon nach England ausgewandert war, hatte dort einen Platz für mich gesucht. Eine alte Dame war bereit, ein zweites Kind aufzunehmen. Sie hatte schon eines aus Hamburg, aber sie wollte nicht noch einmal 50 Pfund für mich zahlen. Ich habe nachgeforscht bei der Bank of England. 50 Pfund, das entspricht heute 1550 Pfund, also das war viel Geld, das wollte sie nicht noch einmal zahlen. Denn die Leute, die Kinder aufgenommen haben, mussten für jedes Kind 50 Pfund hinterlegen, damit sichergestellt wäre, dass wir nicht dem Staat zur Last fallen. Deshalb hat der Fatih durch jemanden, den er kannte, über die Schweiz Geld geschickt. Und das wurde dann eingezahlt. Wir bekamen eine Liste, was ich mitnehmen durfte. Einen Koffer mit genauen Größenangaben. Aber so einen Koffer gab es nicht zu kaufen. Die Mutti ist einfach in eine Kofferfabrik gegangen und hat den vorgeschriebenen Koffer bestellt. Diesen Koffer durfte man mitnehmen, aber tragen durfte man nur einen ganz kleinen Koffer. Und da hat meine Mutter gesagt, aber da steht nichts von unbegleitetem Gepäck, Luggage in advance. Und da hat sie noch zwei Koffer und einen Sack gekauft. Da hat sie meine Aussteuer reingepackt mit Decken, Steppdecken, Kleidung. Das hat sie dann alles aufgegeben und das habe ich in Harwich bei der Ankunft wieder vorgefunden. Aber sonst hat das niemand gemacht. Das wundert mich immer noch. Warum haben die anderen nicht an so etwas gedacht? Oder vielleicht besser gesagt, wenn sie daran gedacht haben, warum haben sie sich nicht getraut? Aber vielleicht haben wir einfach nur Glück gehabt, dass es angekommen ist. Ich weiß nur, dass ich mit vier Koffern und einem Sack in England angekommen bin. Der Zug ging um Mitternacht am Hauptbahnhof ab. Wir waren an dem Tag erst alle zu Hause bei uns in der Lindwurmstraße 125. Auch meine Großmutter und meine beiden Onkel Ernst und Josef, ein paar Freunde von der Kochschule und meine Eltern natürlich. Wir haben zusammen zu Abend gegessen. Meine Eltern haben gesagt, leg dich noch ein bisschen hin. Ich bin auch auf dem Sofa gelegen, konnte aber nicht einschlafen. Ich war zu aufgeregt, denn ich habe mich auf die Reise gefreut. Als es soweit war, haben wir ein Taxi zum Bahnhof genommen. Im Bahnhof konnten alle direkt bis zum Zug mitkommen. In anderen Städten durften die Eltern den Kindern nicht auf Wiedersehen sagen am Zug. Nicht so in München. Ich verteidige München, wo ich kann. Der Abschied war eine Mischung von dramatisch und traurig und auch teils lustig. Für mich war es auch irgendwie ein Abenteuer. In dem Moment, als meine Eltern ihre Hand auf meinen Kopf legten, um mich zu segnen, das hat mich doch sehr berührt. Aber ich wollte es nicht zeigen und bin lustig in den Zug gestiegen. Eine große Gruppe von Menschen, junge und ältere, haben mir auf Wiedersehen gewunken. In dem Moment, wo der Zug aus der Bahnhofshalle rausgedampft ist und ich habe die Mutti das Taschentuch rausnehmen sehen, da habe ich schlagartig gemerkt, das ist mehr als ein Abenteuer. Dass ich meine Eltern jahrelang nicht mehr sehen würde, das habe ich mir damals nicht vorstellen können. Der Zug fuhr um Mitternacht los, aber bloß bis Frankfurt Hauptbahnhof. Da hat man uns rausgelassen. Wir sind dann nicht weit gegangen zu einer Art Turnhalle in der Nähe des Bahnhofs. Es war ja dunkel und mitten in der Nacht. Wo genau es war, das kann ich nicht sagen. Dort haben wir uns auf ganz dünnen Matratzen hinlegen müssen und ich bin dann sogar eingeschlafen. Das muss ein Sammelpunkt für die Transporte gewesen sein, denn am nächsten Morgen waren plötzlich lauter neue Kinder um mich. Die Tochter von der Kammersängerin Hanne Sterneck, die auch aus München war, hatte ich verloren. Nur ein kleines Mädchen aus dem jüdischen Waisenhaus aus München, das man mir anvertraut hatte, war noch bei mir. Am 28. Juni 1939 in der Früh sind wir dann weitergefahren und sind dann am Abend in Holland angekommen. Und da kamen diese wunderbaren holländischen Damen, die waren alle furchtbar groß und blond und dick und brachten uns weißes Butterbrot und Orangensaft. Und das weiß ich heute noch, wie das geschmeckt hat. Es war fantastisch und die waren so furchtbar nett. Und ich habe mir gedacht, warum sind die so nett? Die kennen uns ja gar nicht. Und dann, als ich die erste Windmühle gesehen habe, war ich ganz aufgeregt, weil ich gedacht habe, das gibt's nur in Bilderbüchern. Und da habe ich mir noch gedacht, das muss ich der Mutti erzählen, die gibt's wirklich. Und das war der zweite Schock. Ich sehe ja die Mutti gar nicht. Wie kann ich... Ich meine, damals hat man ja nicht telefoniert. Und in der Nacht haben wir dann den Channel überquert. Da war ich furchtbar enttäuscht, denn ich hätte so gerne das Meer gesehen, zum ersten Mal. Am nächsten Morgen kamen wir im Hafen von Harwich an. Da hieß es aussteigen und da war ein Mädchen, etwas jünger als ich. Die hat geweint. Sie wollte zu ihrer Mutti. Da habe ich ihr meinen Arm um die Schultern gelegt und sie getröstet. Die siehst du schon bald wieder. Das habe ich aber zu mir selber gesagt. Und dann sind wir in diesem Saal an der Liverpool Street Station in London auf den Bänken gesessen, bis man uns aufgerufen hat. Da mein Nachname mit S anfängt, Siegel, bin ich so ziemlich zuletzt drangekommen. Und da stand diese Dame mit einem lila Kostüm und hat gesagt, How do you do? Und da habe ich ja gesagt, yes. Das war die Tochter von der alten Mrs. Williams, die schon die Margot aus Hamburg zu sich genommen hatte. Ich bin mit dem Auto von einem Chauffeur abgeholt worden, mit einem Daimler. Ich dachte, so lebt man in England. Und wir sind dann bei diesem wunderschönen Haus angekommen, mit einem Springbrunnen in der Mitte der Auffahrt und ein paar Treppen rauf und da war die alte Dame, Mrs. Williams. Und die ist zu mir gekommen und sie hat gesagt, How do you do, dear? Und hat mich auf die Backe geküsst. Und das war das einzige Mal, dass mich jemand innerhalb meiner ersten Jahre in London geküsst hat. Das ist mir abgegangen. Die Herzlichkeit, die Wärme. Ich glaube, man hat den Hund mehr geliebt als die anderen Menschen. Zur Margot, die mit dem Kindertransport aus Hamburg gekommen war, zu der habe ich als erstes Servus gesagt, gut bayerisch. Und die hat natürlich keine Ahnung gehabt, wovon ich da rede. Und dann habe ich sie gefragt, sie war 2 Wochen vor mir angekommen, Margot, hast du noch Heimweh? Denn ich habe gemeint, dass das Heimweh weggehen würde. Das geht aber nie weg, nie. Nach einer bestimmten Zeit, petit à petit, little by little, nach und nach, tut es nicht mehr weh. Aber die Heimat, die kann man nicht ändern. Ich habe mich so darauf gefreut, wieder in die Schule zu gehen, weil ich ja so lange nicht mehr in der Schule war. Hier in England tragen die meisten Kinder auch heute noch Schuluniformen und ich bin da angekommen mit meinem Dirndl und der Schürze und so weiter und da haben sich die anderen Kinder gewundert, natürlich. Ich habe dann eine Schuluniform bekommen und bin also ab September 1939 wieder richtig in die Schule gegangen. Der erste Gedanke, den ich hatte, war, ich werde diese Sprache meistern, mir aneignen. Ich wusste, die Sprache ist der Schlüssel, ohne zu wissen, warum. Ich wollte dann ganz schnell unbedingt Englisch mit Margot sprechen. Und Margot wiederum wollte das auf keinen Fall. Ich glaube, ich habe das erreicht. Die Sprache ist mein Metier. Ich spreche neben dem Englischen und Deutschen Französisch und Spanisch. Ich habe Sprachen studiert und unterrichtet an der Universität, habe Untertitel für Filme geschrieben. Ich übersetze meist vom Deutschen ins Englische, aber auch Französisch und Spanisch auf Englisch. Das klingt vielleicht stolz, aber ich bin eine gute Übersetzerin. Ganz am Anfang des Krieges konnten mir meine Eltern noch über das Rote Kreuz in der Schweiz schreiben und dann kam aber nichts mehr. Ich wusste also nicht, wo meine Eltern waren. Noch während des Krieges kam aus Irkutsk ein Telegramm von meinen Eltern zu Freunden nach London. Traveling to Peru, back to inform children. Das war fantastisch, also das Wissen, dass meine Eltern in Sicherheit waren. Und dann im Mai 45, da habe ich noch studiert und da sind wir die ganze Nacht rumgezogen und haben gesungen. Die ganze Welt war auf der Straße, es war wunderbar. Für uns war es wunderbar. Ich kann mir vorstellen, einen Krieg zu verlieren, ist nicht wunderbar. Aber bestimmt hat es auch Deutsche gegeben, die froh waren, dass es zu Ende war mit Hitler. ...1948 war mein Bruder 28 Jahre alt und lag mit spinaler Kinderlähmung im University College Hospital in London. Ich war Studentin am University College gegenüber der Klinik und habe ihn jeden Tag besucht. Ich habe den Eltern nach Peru schreiben müssen, dass der Peter so krank ist. Meine Mutti hat sich von irgendwoher Geld geliehen und sie ist auf einem uralten Cargo-Ship in Liverpool angekommen. Allein. Das war 1948. Ich war 23 Jahre alt, verheiratet. Wir hatten uns 9 Jahre nicht gesehen. Da habe ich die Mutti abgeholt an diesem alten Schiff und ich sah sie da vom Schiffssteg auf mich zukommen. Das war nicht leicht. Aber wenn ich daran denke, für sie muss es noch viel schwerer gewesen sein als für mich. Für mich war es ja immer noch dieselbe Mutti, nur mit mehr grauen Haaren. Als ich als 14-Jährige wegfahren musste, war ich ja noch ein Kind, vielleicht vergleichbar mit einer heute 11-Jährigen. Wie es meinen Eltern dann nach meiner Abreise nach England in München erging, das kann ich nicht sagen. Mein Vater durfte ja als Jude nicht mehr arbeiten. Er hat, nachdem er die Kanzlei in der Weinstraße hatte schließen müssen, irgendwie in der Lindwurmstraße noch als Anwalt weitergemacht, aber nur noch für jüdische Klienten. Aber die hatten eigentlich kein Geld, um ihn bezahlen zu können. Ich weiß nur, wie meine Eltern nach Peru gekommen sind. Sie hatten einen peruanischen Studenten für spanischen Sprachunterricht engagiert. Mein Vater sagte ihm, dass sie gerne in sein Land nach Peru auswandern würden, aber bis jetzt keine Visa bekommen hätten. Daraufhin sagte der junge Mann, aber mein Onkel ist der Innenminister von Peru, warum haben Sie mich denn nicht schon früher gefragt? 2 Wochen später kam ein Telegramm an. Wie viele Visa brauchen Sie? Meine Großmutter und meine Onkel wollten nicht mitkommen. Die dachten, ihnen könnte nichts passieren. Sie hatten nämlich jugoslawische Pässe. Meine Großmutter hat noch 1942 einen Brief an meine Mutter in Peru geschrieben, bevor sie nach Theresienstadt deportiert wurde. Wir werden in den Osten geschickt, wo es uns dann hoffentlich besser gehen wird. Meine Großmutter ist in Theresienstadt gestorben. Ihr ältester Sohn, mein Onkel, der Pianist Josef Waldner, bei dem ich Klavierunterricht bekommen habe, ist von einem Concentration Camp zum anderen geschoben worden. Irgendwann ist er gestorben. Wie und wann, konnten wir nicht herausfinden. Aber der Jüngere, der Ernst, ist mit seinem jugoslawischen Pass auf seinen Skiern bis nach Jugoslawien über die Alpen, ging dort in die jugoslawische Armee und hat so sein Leben gerettet.